Ich freue mich total, jetzt einen Vortrag von Zack ankündigen zu können. Wir haben uns noch nicht auf einem Perl-Workshop getroffen, aber ich habe schon viele seiner Veranstaltungen besucht, nämlich beim Chaos Computer Club. Dort beim Congress des CCC gibt es nicht nur Politik und so typische Hacker-Themen, sondern es gibt auch Unterhaltung. Und seine Veranstaltung des Hacker Jeopardy hat schon richtig Kultcharakter. Und richtig cool daran finde ich, dass die Software schon legendär ist und dass sie eben in Perl geschrieben ist. Ich freue mich, dass er uns jetzt mehr darüber erklärt, wie es dazu gekommen ist und was der aktuelle Zustand der Software ist.
Hallo und willkommen zu meinem Talk Beppardy, die Software hinter dem Hacker Jeopardy. Beppardy, das ist die Software, mit der wir auf dem CCC-Kongress und anderen CCC-Veranstaltungen ein Hacker Jeopardy veranstaltet haben. Heute möchte ich euch ein bisschen was über diese Software erzählen. Über das Warum, das Was und das Wie, über die ersten Schritte, über die Evolution im Laufe der Jahre und am Schluss noch einen Blick auf die Hardware, die dazugehört. Warum gibt es überhaupt ein Hacker Jeopardy? 2000 hat Ray in den USA auf der DEFCON gesehen, dass die Amerikaner einen Hacker Jeopardy veranstaltet haben. Und als er wieder zurückgekommen ist, hat er in München davon erzählt und wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten und haben uns gedacht, eigentlich könnten wir sowas auch mal machen. Dann habe ich gesagt, bei einem der Treffen, wo es etwas konkreter wurde, ja, ich kann einfach mal schnell eine Software schreiben. Und diese Software ist dann eben das Beppardy. Warum ist diese Software in Perl geschrieben? Weil Perl rockt. Also zumindest damals, 2000, als sie geschrieben wurde. Und es ist die ideale Sprache, um mal eben schnell was zu machen. Und einer der weiteren Gründe ist natürlich, ich konnte sie auch ganz gut. Warum ist sie in Perl TK geschrieben? Naja, viel Auswahl an GUI-Toolkits gab es zu der Zeit nicht. Also es gab, soweit ich mich erinnern kann, Qt. Die hatten aber irgendwie so eine komische Lizenz. Und Hauptgrund war natürlich auch, die Beispiele, die man beim Suchen im Web gefunden hat, waren einfach für TK besser und ausführlicher und es macht es einfach einfacher. Deswegen wurde es dann Perl TK. Warum heißt die Software Beppardy? Das ist im Grunde genommen ein alter Insider-Gag von uns aus München, wo wir früher mehrere verschiedene Software einfach mit B am Anfang benannt haben. Na, Teilgrund ist natürlich auch Trademark-Vermeidung, um nicht das Wort Jeopardy in den Software-Titel schreiben zu müssen. Was konkret soll diese Software tun? Es soll zum einen mal schön sein, also soll ein Grid mit Punktezahlen haben, unten die aktuellen Punktezahlen der Kandidaten, sie soll Fullscreen laufen, sie soll Knöpfe, also Buzzer für die Teilnehmer handeln. Weil wir wollten ja nicht einfach irgendwelche Tastaturen hinstellen oder so. Sie muss einfach sein, also sie läuft nur auf einem Monitor, weil Dual-Head war 2000 noch nicht so ein Thema. Auf jeden Fall nicht unter Unix. Und sie ist als nice to have, sie soll Support haben, um Bilder anzeigen zu können, um Sound abspielen zu können. Und sie soll crash-proof sein, also wenn sie abstürzt, trotzdem wieder an der Stelle weitermachen können, wo sie abgestürzt ist. Warum gibt es zu dieser Software externe Hardware? Nun, Knöpfe, also mehrere Knöpfe abzufragen gleichzeitig, ist nicht super einfach. Man könnte sie vermutlich an eine parallele Schnittstelle anschließen, aber dann weiß ich nicht, wie das mit dem Software-Support wäre, das aus Perl raus anzusprechen. Und außerdem waren wir uns nicht sicher, ob wir das schnell genug pollen können, damit es dann tatsächlich auch fair ist. Also wenn zwei Leute fast gleichzeitig draufdrücken, was bei Jeopardy ja durchaus passieren kann, wollen wir immer wissen, wer war denn der Schnellere. Also haben wir uns gedacht, das lässt sich am besten in einer externen Hardware erledigen. Die ersten Entscheidungen, die wir dann treffen mussten, waren eben dieses Protokoll zu dieser Hardware. Die erste Idee war, ein synchrones Protokoll zu machen, bei dem man fragen kann, welcher Knopf gedrückt ist und die Hardware antwortet. Stellt sich heraus, dass es natürlich irgendwie nicht so sinnvoll ist. Ein asynchrones Protokoll ist viel sinnvoller, wo die Hardware einfach sagt, okay, jetzt ist ein Knopf gedrückt worden und dann muss man sie resetten für die nächste Runde, um den nächsten Knopfdruck quasi mitgeteilt zu bekommen. Dieser synchrone Dings ist zwar implementiert in der Hardware, aber nie verwendet worden. Weiter bei den Entscheidungen war es das Fallformat. Das Jeopardy-Fragen-File ist super simpel. Es fängt einfach an mit spitze Klammer zu Kategoriename und danach einfach die Fragen und Antworten unten drunter. Die Antworten, also in Jeopardy-Sprache, die Fragen, sind mit einem Doppelkreuz gekennzeichnet. Das sind Kommentare. Die Software ignoriert Kommentare, weil sie muss mit denen ja nichts anfangen. Sie braucht ja nur die Sachen, die den Kandidaten gezeigt werden. Das andere müssen die Moderatoren auswendig wissen. Dann gibt es noch die Runden-Files, die einfach nur die Kategorien, die in dieser Runde gespielt werden, enthalten, damit die eben irgendwie sortiert sind. Das ganze Skript ist My First GUI. Also ich habe vorher keine GUI geschrieben gehabt und war tatsächlich mein erstes Mal, dass ich mit einem Event Loop zu tun hatte. Aber es ist ja natürlich nicht wirklich schwierig. Im Grunde genommen muss man nur auf Events reagieren. Entweder wenn was auf der Seriellen reinkommt oder wenn eine Taste gedrückt wird. Aber das Ganze heißt natürlich auch, dass der Code nicht der schönste ist, weil, naja, wie das so ist bei ersten Code. Nun, das erste Jahr, in dem wir das gemacht haben, war tatsächlich die Minimalversion. 2000 auf dem 17 C3 haben wir das als Workshop gehalten, also nicht im Vortragsprogramm, in einem mit Vorhängen abgetrennten Bereich, unter einer Treppe, haben wir das einfach mal ausprobiert. Das interessante Tidbit ist, die Auflösung damals war 800 mal 600, was man sich heute irgendwie nicht mehr so richtig vorstellen kann, aber reicht natürlich für ein Jeopardy-Board ohne Probleme. Das nächste Mal, dass wir die Software verwendet haben, war dann schon auf der HAL, also ein halbes Jahr später in Holland, in den Niederlanden. Und ein Feature, das wir natürlich brauchten, war eine Translation, also eine Localization oder Internationalization. Ganz simpel und ad hoc gelöst mit einem Hash, in dem einfach die passenden Wörter übersetzt werden und einer Subroutine, die um jeden String drum gebastelt wurde. Auch gab es da dann schon zum ersten Mal diese Crash-Proofness, also ein Save und Restore, das einfach gelöst wurde, indem ein Log-File geschrieben wird, wo einfach im Prinzip alle Aktionen gelockt werden. Also jede Frage, die beantwortet wird, im konkreten Fall einfach die X- und Y-Koordinate, ob richtig oder falsch, und dann noch die Nummer des Kandidaten. Und beim Restore wird einfach dieses Log-File replayed und dann hat man wieder den aktuellen Status. Das heißt, auch falls irgendwas katastrophal schief geht, kann man dieses Log-File, weil es ja Plaintext ist, auch lesen und editieren. Und zu guter Letzt gab es da dann auch schon Bilder. Bilder-Support waren XPMs. Ich weiß nicht, wer das kennt. Das ist ein etwas archaisches Bildformat, was in Voll-ASCII ist. Das war zumindest meines Wissens nach damals das einzige Bildformat, was TK out of the box trivial unterstützte. Es ist auch nicht wirklich ein Problem. Es gibt beliebig viele Konverter dafür. Das einzige Problem, was dann doch war, ist, dieses Fileformat unterstützt Transparenz, aber quasi keiner der Konverter unterstützt das. Das ist aber ein ASCII-Format, das heißt, man kann die Bilder nachher mit einem VI aufmachen und die Transparenz wieder hinfummeln. Ist halt ein bisschen anstrengend auf die Dauer, aber ging. Ein halbes Jahr später gab es dann auf dem 18C3 wieder auf dem Kongress ein Jeopardy. Die einzige große Neuerung war, dass es ein Splash-Screen gab zum Eingeben der Playernamen, was man vorher auf der Kommandozeile machen musste. Und wir waren im regulären Vortragsprogramm allerdings mit einer Stunde, die wir dann überzogen haben. Im Jahr drauf haben wir dann einen Slot mit 2 Stunden bekommen. Und die große Weiterentwicklung in dem Jahr war der Sound Demon. Wir wollten Sound ausgeben, nicht zuletzt das Think-Theme, also die Denkmusik und eben Fragen, die mit Musik sind. Das Ganze ist separat in einen eigenen Daemon ausgelagert für Stabilität, weil ich den Originalcode halt so stabil und einfach wie möglich halten wollte. Das ist in Perl PoE geschrieben, listened auf Localhost 32001. Und ist ein Ad-Hoc-Protokoll, mit dem einfach das Perl-Skript den einfach nur anweist, so play jetzt diesen Sound oder hör wieder auf, einen Sound zu playen. 2 Jahre später sind wir dann ins Nachtprogramm gewechselt, also nicht mehr im Vortragsprogramm vor der Abschlussveranstaltung, sondern um 0 Uhr im Saal, am Tag 2, glaube ich, war das. Das eine Feature, was man in der Realität kaum gesehen hat, ist das Player-Edit-Feature, mit dem man tatsächlich nachträglich nochmal genau editieren kann, was an der Frage an Punkten, an wen vergeben oder abgezogen wurde oder bei Double Jeopardy, wie viele Punkte das waren. Das zweite Feature, was auf dem 21C3 neu war, war der Endscreen. Vorher hat sich das Programm dann halt einfach beendet und man sah ein Terminal und jetzt gab es halt noch einen Screen, wo der Gewinner quasi etwas größer dargestellt wird, damit man das Publikum das auch nochmal schön sehen kann. Die andere Neuigkeit war, dass wir die Anzahl der Kategorien pro Runde von 6 auf 5 reduziert haben, einfach weil so viele Fragen zu finden jedes Jahr für ein Jeopardy war schwierig. Und diese simple Reduktion hat die Anzahl der Fragen von 120 auf 100 reduziert, was es halt einfach ein bisschen einfacher gemacht hat und dazu geführt hat, dass das Jeopardy auch nicht mehr ganz so lang war, weil wir ja doch meistens überzogen haben. Auch auf dem gleichen Kongress gab es als Neuigkeit Double Jeopardy-Fragen, die es ja im Original Jeopardy auch schon immer gibt. Die sind auch ein irgendwie 2 Tage vorher reingehackter Schnellschuss gewesen, was man daran sieht, dass es irgendwie mit globalen Variablen arbeitet, die irgendwie das Verhalten der normalen Funktionen irgendwie adaptiert. Der schönste Code ist das nicht. Den Jahren drauf hat sich nicht so viel getan. 2010 gab es dann als Neuerung den Mood Support. Rechts unten sieht man diese rote Lampe. Also wir hatten vor jedem Kandidaten eine Lampe, die aufleuchten kann, wenn er den Knopf gedrückt hat. Der Support dafür ist über den Sound Daemon gelöst. Also es gibt ein weiteres Ad-Hoc-Protokoll, mit dem das Beeper, die einfach dem Sound Daemon sagt, jetzt folgende Mood einstellen. Und der Sound Daemon hat es dann über ein Custom UDP-Protokoll an einen Daemon, der selbst gehackt war und leider im Laufe der Zeit verloren gegangen ist, weil den habe nicht ich geschrieben. Und der hat dann diese Lampen eben passend ein- oder ausgeschaltet. Im Jahr drauf gab es dann das Rocket Voting, weil 2011 auf dem Camp gab es eben die Rocket. Und wir hatten dann gesagt, wir wollen auch irgendwas mit der Rocket im Jeopardy machen. Und rechts am Rand sieht man diesen grünen Balken mit dem roten Strich. Und es konnten halt als alte Teilnehmer, die eine Rocket hatten, zusammen voten nach oben oder nach unten, um Zustimmung oder Ablehnung zu signalisieren. Das Protokoll dafür ist extrem simpel gewesen. Es ist einfach nur ein TCP, auf dem Nummern von 0 bis 100 rüber geschickt wurden und der quasi diesen Strich verschoben hat. Dazu hat das Beeper die auf Port 4444 gelistet und das war also nicht ausgelagert und der muss natürlich rechtzeitig connecten, damit das Beeper die dann auch starten kann. Das war auch, glaube ich, das Jahr, in dem uns das Beeper die am häufigsten gecrashed ist. Das eine andere interessante oder nennenswerte Feature ist, rechts sieht man, dass es Vote C und Vote C2 gibt, weil es einfach zwei von diesen Balken gibt, nämlich einmal auf dem Hauptscreen und einmal auf dem Fragenscreen. Das ist einfach nur der duplizierte Balken und es werden einfach immer beide editiert, sofern sie existieren. In den Jahren drauf war auch nicht mehr so viel Großes. 2012 gab es neuen Fullscreen-Code, also der alte Code hat Fullscreen gemacht, indem er Override Redirect gesetzt hat, was bedeutet, dass der Window Manager das Fenster überhaupt nicht anlangt. Das heißt, man hat einfach nur dieses rohe Fenster oben drauf, was diverse Probleme mit dem Fokus und Ähnlichem erzeugt, weil Window Manager heutzutage das überhaupt nicht mehr gerne haben, wenn man ihnen irgendwelche Fenster vor die Nase knallt. TK hat, ich glaube, mittlerweile irgendwann in der Zwischenzeit gelernt, wie man das macht und letztendlich muss man nur einen Hint an den Window Manager geben, ich möchte Fullscreen sein und dann funktioniert das auch. Im 2015, was das erste Jahr war, nachdem wir mal ein Jahr Pause gemacht haben, gab es dann auch JPEG und PNG-Support, weil TK hat das inzwischen auch gelernt und es gab einfach 2 fertige Module und die Änderungen in einem Code sind eigentlich minimal. Hätte man vermutlich auch schon früher machen können, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, seit wann es das in TK gibt. Und 2017 gab es dann UTF-8-Support, also vorher war es mit diversen Hacks in manchen Fragen schon supported, aber jetzt wurde der Code letztendlich umgestellt, auch einfach korrekt mit UTF-8 umzugehen. Auch da sind die Änderungen allerdings nicht besonders groß gewesen, aber man hat sich halt irgendwie lange vor gedrückt. Zu guter Letzt 2019, was das letzte Jahr war, in dem wir das Jeopardy gehalten haben, gab es eine Neuauflage des Mood-Supports. Auch hier sieht man die Lampen. Die Lampen sehen diesmal anders aus, was immer nur daran liegt, dass es andere Lampenschirme sind. Und es ist wieder über den Sound Daemon gelöst, aber nicht mehr mit einem Custom Daemon dahinter, sondern mit einem RCAP Streetlife, was die Serverversion ist, mit der wir beim Mutsu C unsere LED-Wand betreiben, die man da rechts unten auch sieht zum Beispiel. Das ist auch wieder ein Binärprotokoll, diesmal über UDP, aber auch ziemlich ad hoc und eigentlich relativ simpel. Das ist eigentlich die gesamte Evolution der Software. Das waren jetzt 19 Jahre Evolution, also 21 Jahre gibt es die schon. Wir haben in der Zeit auch insgesamt 21 Jeopardies veranstaltet. Ich habe dieses Jahr aus den ganzen Versionen einen Fake-Git-Tree, der die Geschichte rekonstruiert und das alles schön getaggt ist, konstruiert. Der ist auf GitHub unter Jeopardy Legacy in meinem Account. Die URL steht auch auf der Titelseite. Am Schluss noch ein bisschen was zur Hardware. Die Hardware, da seht ihr ein Bild von den Anfangstagen, ist auch ein mal eben schnell Projekt. Ist nicht von mir gemacht worden, ist von Manuel gemacht worden, der im Münchner CCC aktiv war zu der Zeit. Heute jetzt nicht mehr im Münchner CCC ist. Besteht hauptsächlich so aus einem 8051 Mikrocontroller, der über eine Interrupt-Leitung feststellt, wann ein Buzzer gedrückt wurde und dann halt alle pollt und schaut, welcher der erste war. Die Hardware sieht natürlich, also das Board sieht sehr chaotisch und dings aus. Das hat sich auch im Laufe der Zeit nicht verändert. Das ist ein Foto von vor 2 Tagen. Sieht noch ungefähr genauso aus und funktioniert auch immer noch. Die Frage, die viele stellen, ist, warum ist das so kompliziert? Das ist es gar nicht. Wenn man sich das Schematic dazu anguckt, ist das eigentlich relativ simpel. Ja? Es sind nur ein paar, es ist nur der Mikrocontroller und ein bisschen Zeug außenrum. Aber warum ist dann das Board so? Na, wenn man das refactorte Board anschaut, das sieht so aus. Der Rest der Sachen, die auf dem Board ist, liegt einfach an dem mal eben schnell. Das war eigentlich ursprünglich ein Testaufbau für eine ISDN-Hardware-Verschlüsselung und wurde kurz vorher missbraucht, um das Beperty-Zeug zu testen und das ist dann halt einfach drauf geblieben. Dann gibt es noch die Buzzer natürlich. Die sogenannten Grobhandtaster. Dieser Buzzer hier ist der Buzzer, den wir jetzt verwenden. Das ist aber schon die zweite Version. Von der ersten Version habe ich leider kein Bild mehr. Die sah nicht so schön aus, die war mehr so zylinderförmig. All diese Buzzer haben eine Hardware-Einrastfunktion. Das heißt, wenn man sie drückt, bleiben sie gedrückt, weil sie ursprünglich eher Notaustaster oder ähnliches sind. Aber man kann die, wenn man sie aufschraubt, diese Einrastfunktion disablen und dann verhalten sie sich eben wie Jeopardy Buzzer sich verhalten sollen. Und an denen hat sich im Laufe der Jahre eigentlich nichts verändert, außer vor kurzem haben wir eine Modifikation durchgeführt und das fest eingebaute Kabel durch einen XLR-Stecker und Buchse ersetzt, sodass man beim Aufbau halt einfach viel einfacher hat, weil man nicht so viel Kabelgewirr hat und die Kabel schön separat hat. Und das war eigentlich alles, was ich zu erzählen habe. Für Fragen bin ich jetzt noch im Chat. Und ansonsten könnt ihr mich natürlich auch per E-Mail oder was auch immer erreichen. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Ich habe es wieder umgekehrt. Ja, vielen Dank, Zach, für den coolen Vortrag und den Einblick in die Hintergründe von dem Hacker Jeopardy. War ein bisschen Begeisterung im Chat. Einige haben es schon als Zuschauer gesehen. Wer es selber noch nicht gesehen hat, wir werden gleich im Chat oder unter der Videobeschreibung nochmal den Link posten, dass man sich vielleicht die letzte Folge vom Hacker Jeopardy beim Congress anschauen kann. Dann wurde gleich überlegt.
Ja, stimmt, die sind alle auf
Media.ccc. Genau, also kann man auch mit Google. Nein, oder, also mit Google oder mit irgendeinem anderen Mittel schnell finden. Genau, wir haben gleich überlegt im Chat, ob wir das jetzt online während dieser Online-Konferenz stattfinden lassen können. Das wird wahrscheinlich schwierig wegen der von dir beschriebenen Hardware, oder?
Ja, also die Version, die es da jetzt gibt, die kann ist nicht wirklich sinnvoll, remote einzusetzen. Es gab mal den Plan, also es gibt den Anfang eines Rewrites, der dann auch Clients, also quasi Ersatz für Buzzer über Websockets mit einem Webbrowser anbinden sollte, aber der ist nie fertig geworden, weil irgendwie der Leidensdruck nicht groß genug war.
Aus welchem Jahr?
Ich weiß auch, irgendjemand, ein Bekannter von mir, hat das wohl mal. Was?
Aus welchem Jahr der Rewrite kommt?
Der Rewrite, den habe ich. Ich kann auf GitHub nachgucken, ich weiß es nicht auswendig. Eine Sekunde. Ist nicht so schwer. Wo sehe ich meine Repositories hier? Das ist aber schon ein paar Jahre her. Also.
Okay, das wollte ich einfach nur. Ich wollte ein Gefühl dafür bekommen.
2011. Mhm. 2011. Also auch schon wieder 10 Jahre her. Ja, aber der ist nie fertig geworden. Und ich weiß, dass es in meinem Bekanntenkreis jemand gibt, der das mal umgehackt hat, sodass es irgendwie mit mehreren Tastaturen als Input-Device spielbar ist. Aber der Code den habe ich nie gesehen. Also der ist im Laufe der Zeit verschwunden. Aber grundsätzlich wäre es nicht super komplex, da irgendwie nach einem anderen Daemon dran zu stricken, der einfach 4 TCP-Connections aufmacht und dann da irgendein Ad-Hoc-Protokoll drüber spricht, okay. Mit dem sich die Teilnehmer dann melden können.
Du hast ja schon das Git-Repository.
Also es ist Ja, genau. Ich kann das auch nochmal in den Chat posten. Das ist auf der ersten Slide. Man kann sich auch zurückspulen. Auf der ersten Slide ist es auch drauf.
Wie viel Interesse hast du an?
Heute habe ich den aktuellen Stand gepusht. Ja, also ich habe tatsächlich gesehen, als ich heute das gepusht habe auf GitHub, ich hatte da mal eine alte Version vor einer Weile auch schon mal gepusht, gesehen, dass es sogar einen Fork gibt von jemand, der irgendwie ein paar Sachen gepatcht hat. Zum einen auch irgendwie Build-Support mit JPEG und PNG und noch irgendwie ein paar andere Kleinigkeiten. Ja, also ich meine, wenn es Kleinigkeiten sind, so irgendwie einen kompletten Rewrite, würde ich jetzt nicht haben wollen. Dazu ist mir das zu sehr ans Herz gewachsen, so hässlich wie der Code ist. Aber wenn es irgendwelche, weiß ich nicht, ein nettes kleines Feature oder eine Erleichterung des Lebens ist, warum nicht? Ja.
Du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass das jetzt im CCC-Umfeld schon Kultcharakter hat, dass es eben diese, wie du gesagt hast, eher hässliche Software ist, dass die sozusagen auch genauso bleiben soll. Da würde mich interessieren, wie die Wahrnehmung, also wie du die Wahrnehmung im CCC-Umfeld einschätzt. Ich weiß, dass es einen Menschen gibt, der dort 2-mal einen Vortrag gehalten hat und Perl ziemlich verächtlich gemacht hat. Was glaubst du, wie viele sonst noch wissen, dass das so eine ja schon sehr abgehangene Perl-Software ist?
Also ich glaube, dass sie, also wir haben das durchaus, glaube ich, schon mal erwähnt in den Japanese, dass die in Perl geschrieben ist. Ob die neuen Leute wissen wahrscheinlich nicht, dass das Perl ist. Das GUI sieht jetzt, also ich meine, ist natürlich ein altes TK-Style, aber das erkennt man jetzt nicht notwendigerweise, wenn man das nicht schon mal vor Ewigkeiten gesehen hat. Aber ich denke, also ich weiß nicht, ob die neueren Leute, die nicht so lange dabei sind, die wissen, was das ist, aber die alten Hasen wissen natürlich schon, dass die Software eher alt ist und abgehangen. Hm. Was man ja auch an dem Steckbrettboard sieht, was wir ja auch jedes Mal, was man jedes Mal auch in der Kamera sieht.
Dann war Interesse da, nochmal zu hören, wie sich das so anfühlt, wenn du auf der Bühne stehst und das Ding stürzt wirklich ab. Also ich weiß als Zuschauer, dass es schon mal passiert ist, dass es irgendwelche Fehlerzustände gelaufen ist, aber ich war immer schwer beeindruckt, dass ihr das wieder zum Laufen bekommen habt. Wie groß ist der Adrenalinschub, wenn das passiert, oder weißt du heute schon ganz entspannt, ach, das geht?
Also es ist immer wieder aufs Neue ein kleiner Schock, weil in der Regel bedeutet es halt, dass jemand irgendeinen Bug gefunden hat, der vorher noch nicht bekannt war, weil die bekannten Sachen sind alle mehr oder minder abgefangen. Einer der letzten Kongresse ist es tatsächlich abgestürzt, weil der Bediener oder vielmehr in dem Fall die Bedienerin sich überlegt hat, was passiert denn, wenn ich diese unkonventionelle Art benutze, das Programm zu bedienen, und das war dann tatsächlich auch nicht abgefangen. Aber ich bin relativ zuversichtlich, dass eben wegen dieses Logfiles, das geschrieben wird, dass man das wieder restoren kann. Die einzige Sorge, die ich habe, ist, wenn wir irgendeinen Bug finden, der quasi reproduzierbar immer an der gleichen Stelle wieder passiert. Aber das ist bisher nicht vorgekommen und da habe ich also nicht wirklich Angst davor.
Okay. Als Perl-Workshop-Organisator interessiert mich jetzt noch eine Sache. Wie viel Aufwand ist es, beim nächsten Perl-Workshop ein Hacker Jeopardy oder BeoParty durchzuführen?
Der größte Aufwand ist im Grunde genommen, sich die Fragen und Antworten auszudenken. Ich hatte das ja vorhin erwähnt. Es sind 5 Kategorien in einer Runde. Also original waren es mal 6. Jede Kategorie hat 5 Fragen. Und es ist relativ einfach, sich so 1, 2, 3 Fragen auszudenken, aber dann irgendwas zu finden, wo man quasi zu einem Oberbegriff 5 Fragen hat, ist erstaunlich anstrengend. Und dann eben insgesamt braucht man, also wenn man es so spielt wie auf dem Kongress mit 3 Vorrunden und einer Finalrunde, brauchst du halt irgendwie 20 Kategorien. Das ist schon ein bisschen aufwendig. Also wir haben in den letzten Jahren tatsächlich ab und zu Einsendungen bekommen, aber es waren immer nur so einzelne Kategorien und nie irgendwie nennenswerte Mengen. Leider. Genau, das ist das größte Problem. Ansonsten, die Software ist frei, die Hardware ist, also wir haben die Hardware auch schon mal irgendjemandem verliehen, aber die ist jetzt auch nachzubauen. Also die kann man auch mit einem Net.io und ein paar Kabeln nachbauen, wenn man sich halt diese Buzzer besorgt, die sind, also diese Knöpfe sind verhältnismäßig teuer, wenn man die im Laden oder bestellt. Aber man kann es ja theoretisch eben auch mit Tastaturen machen und irgendeinem anderen Hardware, die das arbitriert. Das ist jetzt nicht so das Thema. Okay. Muss man halt ein bisschen Zeit aufwenden, wenn man es jetzt nicht in genau der Konfiguration anwenden möchte.
Ich habe noch nie in der Redaktion oder Moderation der Show gestanden, deswegen nehme ich jetzt mal ganz optimistisch an, dass wir bestimmt ein paar interessante Fragen zusammenbekommen. Dann fehlt uns nur noch die Hardware. Und als Leipziger sage ich jetzt, vielleicht kommst du ja zu uns und dann können wir zusammen Hacker Jeopardy spielen. Vielen Dank für den Einblick. Ich genieße auf jeden Fall beim nächsten Kongress für die Show. Schön, dass du uns damit reingenommen hast.
Gerne.